Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine.
Hamburg war schon immer eine absolute Keimzelle für gute Musik. Die Clubkultur macht die Stadt attraktiv und deshalb gilt es unbedingt, die Betreiberinnen und Betreiber der Szene zu unterstützen. Einmal im Jahr wird gefühlt ganz St. Pauli zur Musikmeile beim Reeperbahn-Festival. Rund 50.000 Musikfans werden 2024 erwartet. Seit jetzt fast 20 Jahren organisiert Unternehmer Alexander Schulz mit seinem Team und Konzertveranstalter Carsten Janke das mittlerweile größte Clubfestival Europas. Als Vorsitzender des Branchenverbandes Hamburg Music vertritt er außerdem die Interessen der Hamburger Musikwirtschaft gegenüber der Politik. Wie dieser Austausch so läuft, welcher Wert hinter der Musikwirtschaft steckt und vor allem, wie wir dieses wichtige Kulturgut erhalten können, darüber sprechen wir im heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Alex Schulz. Vielen Dank, dass du dir so kurz vor dem Reeperbahn-Festival die Zeit für uns genommen hast, für diesen Podcast. Ne?
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ja. Und wir sind ja hier im besonderen Ort. Wir sitzen hier mit unseren Mikros im Hecken, ne? Ein Club, den du selbst betreibst, hier im Clubhaus am Stiebudenplatz. War das dein Ziel? Hast du dein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht, mal einen Club zu betreiben? Ne?
Ja.
ehrliche Antwort.
Ja. Als Corny und Norbert damals mit der Idee kamen, das Clubhaus hier bauen zu wollen, da suchten die ein, zwei Betreiber für Spielorte, die im Clubhaus auch stattfinden sollten oder installiert werden sollten und haben uns auch angesprochen. Und dann haben wir lange damit gerungen. Wir wussten ja, auch damals war die Situation für Live-Musik in kleinen Spielorten wirtschaftlich völlig unattraktiv. Mhm. Aber in der Tat sind wir da überwiegend getrieben worden von der Sache, von dem Inhalt, von dem Wunsch, irgendwie Live-Musikprogramm mitten auf dem Kiez anbieten zu können. In einem Jahr hier, also nicht nur, der ist ja nicht einmal ein mittelgroßer Spielort, sondern ein kleiner, also die Konzession ist auf 199 Besuchende, gehört schon zu den kleinen Spielorten in Hamburg. Ja, aber es läuft noch.
Ja, wir kommen ja auf
jeden Fall noch da.
Im Rahmen dieses Podcasts genau an dich da zu diesem Thema, die Bedeutung gerade von diesen kleinen kulturellen Highlights und Perlen hier in Hamburg, auch für den Standort, für die Attraktivität, aber auch den Herausforderungen, vor denen die Branche steht. Du hast ja aber auch durchaus eine andere Vision auch vorangetrieben, gemeinsam mit dem Hamburger Konzertveranstalter Carsten Janke hast du 2006 das Reeperbahn-Festival ins Leben gerufen und das hat sich ja wirklich toll entwickelt. Aber was war damals, war es auch so ein Antrieb, was war eure Idee, was war die Vision dahinter? Kannst du das nochmal so ein bisschen mitnehmen?
Ne? Ja, das war auch über den Inhalt getrieben eigentlich. Mhm. Ich habe ja ganz, ganz früher selbst Musik gemacht und dann immer schon danach für Festivals oder Clubs so ein bisschen gebucht. Und war im Jahr 2000 das erste Mal bei einer womöglich der größten Veranstaltung für neue Talente und auch Musikwirtschaft in der Welt. South by Southwest Festival, damals war das noch vor allen Dingen ein Musikfestival mit auch einem Filmprogrammangebot, also auch für die Filmwirtschaft gab es da Programmangebot, aber das, was heute dort dominiert, also die Digitalwirtschaft, Interactive Online Marketing, das haben die, glaube ich, erst 2004 eingeführt. Also jedenfalls, ich war da und total begeistert von der hohen Qualität der unterschiedlichen Talente, der unterschiedlichen Genres und auch eben dieser Möglichkeit, das kannte man so in Europa gar nicht, neue Talente live zu sehen, auszuprobieren, zu verwerfen und in die nächste Tür, den Spielort zu verlassen, in die nächste Tür wieder reinzugehen und da sich den nächsten Künstler anzuschauen. Und das, ja, die Begeisterung und die Inspiration war so groß, dass ich dann überlegt habe, ob man sowas nicht in Hamburg auch umsetzen könnte, ob das zu unserer Musikwirtschaft irgendwann passt in Deutschland und Europa, aber auch vor allen Dingen erstmal, weil wir als Publikumsveranstaltung, reine Publikumsveranstaltung begonnen haben, kann man sowas aufsetzen, kann man Publikum dafür begeistern, denn damals war das ja so, es ist bald 25 Jahre her, als ich bei South by das erste Mal war, da haben Menschen, wir alle, Einzeltickets gekauft für Shows, für Künstler, mit denen die irgendwie mit denen man emotional verbunden war, aber nicht für eine Riesenmenge unbekannter Künstler. Und man musste sich ja verlassen auf die Aussage des Veranstalters, dass das sind schon alles die Stars von morgen. Schau dir das heute mal an. Also das war ja erstmal in den Markt zu bringen und hat auch ein bisschen gedauert.
Okay, ja. Und ist die Vision, die Idee realisiert worden, aber Wirklichkeit geworden?
Ja, wir haben, genau, wie ich eben sagte, wir haben 2 Jahre lang erstmal nur für öffentliches Publikum, also wirklich nur Konzerte angeboten. Und dann war aber zu merken, dass sich immer mehr Musikwirtschaft auch für die Veranstaltung interessierte. Und die Älteren werden sich erinnern, in Anfang der 2000er, da gab es in unserer Branche einen riesigen Switch. Mhm. Da ist sozusagen das Marktsegment Live ist enorm gewachsen, weil das Marktsegment Recorded Music in der Musikwirtschaft total einbrach. Was mit dem Angebot der Streaming-Services und damals war es noch Download, Streaming kam dann eher in der zweiten Hälfte. Und ab 2005. Genau, Napster. Und da brach Recorded Music total ein. Da war eigentlich kein Geld mehr zu verdienen. Für die Künstler und auch die Unternehmen, die auf der Seite der Branche waren. Und alles wollte in Live. Und jetzt waren wir da ja mal an dem Punkt mit unserer Veranstaltung, dem Reeperbahn Festival, in dem wir globale Talente, also das Produkt Musik live in kleinen Clubs gezeigt haben. Und das war natürlich hochinteressant dann für den Teil der Branche, weil eigentlich war nur noch in Live Geld zu verdienen. Und dann haben wir sehr schnell eben zunächst für die Live-Branche, später auch für die anderen Teilmärkte in der Musikwirtschaft eben das Tagesprogramm zum Reeperbahn Festival entwickelt. Und das hat vielleicht nochmal 5, 6, 7 Jahre gedauert. Also ich würde aber sagen, dass wir seit gut 10 Jahren damit dann auch mit diesem Move vor allen Dingen für die Musikwirtschaft eigentlich der wichtigste Marktplatz einmal im Jahr für Europa mit dem Reeperbahn Festival geworden sind.
Ja. Und wenn ihr jetzt auf aktuelle Reeperbahn Festival ein bisschen schauen, was ist dieses Jahr neu? Was sind die Highlights? Was unterscheidet das diesjährige von den Vorgängern? Ne?
Na, erstmal haben wir sind wir immer alle noch dabei und das gilt für beide Publikumsgruppen, die Musikwirtschaft genauso wie das öffentliche Publikum, die das, was Corona, die Pandemie hinterlassen hat, ein bisschen zu überwinden. Also wir sind noch nicht wieder auf einem Besucher- und damit auch Programmangebotsniveau wie vor der Pandemie, wie in 2019. Mit dem Volumen und der Größe unserer Veranstaltung. Wir sind immer noch dabei, da wieder aufzuräumen, das wieder hinzubekommen. Und ich bin mir, was das öffentliche Publikum betrifft und deren Bedarfe, Live-Musik zu rezipieren, auch nicht sicher, ob wir da je wieder hinkommen. Diese Erfahrung machen ja ganz viele andere, die nur, also Einzelkonzerte oder Festivals nur für öffentliches Publikum anbieten, jetzt auch schon seit die Pandemie vorbei ist. Und das betrifft uns auch. Wir haben den Vorteil, das Reeperbahn Festival hat den Vorteil, dass es eben auch das Angebot für die Musikwirtschaft gibt. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg zurück zu vorpandemischen Besucherzahlen, was unsere Musikwirtschaft betrifft. Und wir sprechen ja durchaus auch Unternehmen und Einzelpersonen im asiatischen und im afrikanischen Markt an, auch im und vor allen Dingen im US-amerikanischen, dem größten Musikmarkt der Welt. Und da auch beides, Einkäufer und Verkäufer. Und da scheint sich jetzt so langsam wieder zu normalisieren, zurück zu den Zeiten vor der Pandemie. Und kaum hat man eben diese Krise dann irgendwie überwunden, nämlich die Pandemie, dann kommen die nächsten Herausforderungen, entweder sind sie inhaltlicher oder ökonomischer Natur. Wie für andere Branchen auch, hat der Krieg und die daraus folgende Inflation und so natürlich eine Rolle gespielt. Und jetzt müssen wir zumindest inhaltlich, nicht so sehr musikwirtschaftlich, umgehen mit den Effekten, wie andere, die Kulturprodukte anbieten, auch, die wir da aus dem Nahostkonflikt wahrnehmen. Ja.
Ja, das ist ja spannend mit den Konflikten. Und wie integriert ihr das in euer Programm oder was kann man da machen, um das aufzuarbeiten?
Ne? Wir haben uns auferlegt für das Reeperbahn Festival, dass wir das, was man so unter Cancel Culture versteht, nicht praktizieren wollen. Das heißt, wenn wir wissen, dass eine Künstlerin mit bestimmten Konflikten und vielleicht auch ihrer eigenen Administration, die solche Konflikte schüren, nicht zufrieden ist, vielleicht sogar dagegen arbeitet, dann werden wir die einladen. Und das machen wir dieses Jahr auch. Das haben wir in vielen Jahren davor auch gemacht. Und das kann natürlich dazu führen, nehmen wir ein Beispiel, sie stammt aus Israel, demonstriert aber jede Woche gegen die Netanyahu-Administration und ihr künstlerisches Werk bringt ihre Positionierung auch zum Ausdruck, dann werden wir die nicht wieder ausladen. sondern daran festhalten. Wir haben diesen Standpunkt, den wir da haben, deutlich gemacht, schon im Vorfeld, gegenüber allen anderen Künstlern und auch Speakerinnen und Speakern in der in unserer Konferenz, indem wir unsere Haltung da mitgeschickt haben und alle aufgefordert haben, wenn sie die nicht teilen, nicht erst eine Woche später uns mitzuteilen, dass sie absagen. So ist es ja einigen Veranstaltungen gerade in der ersten Jahreshälfte passiert. Wir sehen das im Moment nicht. Wir sehen im Moment, haben wir an keiner Stelle eine Reaktion gehabt, dass diese Haltung schädlich ist oder dass sozusagen eine Welle von Absagen, insbesondere von Künstlern ja meist aus UK und auch USA, dann das nach sich zieht. Also insofern sind wir da eigentlich ganz zuversichtlich. Ja, und dann kann es natürlich immer zu Situationen kommen. Auch das haben wir ja in den letzten Monaten gesehen, gerade im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, dass sozusagen in einer laufenden Veranstaltung politische Positionierungen passieren. Solange die in einem Rahmen passieren, die eine Debatte erlauben und nicht rhetorisch so einseitig sind und auch nicht eine dauerhafte Störung hervorrufen und auch das Programm nicht unterbrechen, ist das okay, das gehört dazu, das sollte man ertragen. Eine einfache Meinungsäußerung im Rahmen, die bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Wenn das, wenn diese Grenzen überschritten werden, dann müssen wir die Veranstaltung unterbrechen. Und da haben wir in diesem Jahr eine ganz besondere Meldekette. Es sind ja 40, 50 Spielorte, die gleichzeitig gespielt werden zu den meisten Tageszeiten. Und ganz besonders Briefing an unser Stage Manager und unser Vorderhauspersonal. Dann passiert das mal. Und man muss dann auch mit der Person so umgehen, dass sie einfach so einen Ort verlassen muss, damit das Programm fortgesetzt wird. Das ist sicherlich in diesem Jahr eine besondere Lage. Aber ja, wir hatten auch schon andere Jahre mit anderen besonderen Lagen. Also so ganz es ist eine Herausforderung, aber sie scheint nicht, sage ich jetzt, sie scheint nicht unüberwindbar zu sein, sozusagen mit den normalen, geübten, ein bisschen erweiterten Mitteln, die wir zur Verfügung haben.
Und ihr macht ja auch parallel immer eine wichtige Konferenz mit den Themen der ganzen Musikbranche. Welche Themen bewegen euch da ganz besonders?
Ja, ich kann mal zwei nennen. Global. Es ist definitiv AI. Und ja, ich versuche es kurz zu erklären. Und wir haben zwei wesentliche Fragestellungen. Die eine ist nämlich, also für eine Branche, die geistig erschaffenes Produkt herstellt, ist die eine Frage, AI zeichnet ja aus, dass die Summe von tatsächlich erschaffenem Werk gebündelt wird und angeboten wird. So, mal vereinfacht gesagt. Die Produkte schaffen, die in AI gesammelt werden, die müssen natürlich vergütet werden, weil das ist nicht von irgendwem, dem man, das ist geistig erschaffenes Werk und wir müssen eine Lösung dafür finden, wie dieses Produkt vergütet wird. Weil auch wenn man daraus ein neues schafft, das war schon immer so und das gilt auch hier, müssen die vergütet werden, die dafür geleistet haben, dass das neue Produkt da sein kann. Dafür gibt es keine Regel. Wir sehen, wie oft in verwandten Fragestellungen, Plattformhaftung, auch da im Lizenzbereich und so, dass man in Europa vermutlich engere Rahmenbedingungen schafft als in anderen kontinentalen Märkten, zum Beispiel USA. Aber es wird natürlich noch sehr lange dauern, bis eine Vergütungslogik da ist. Technisch stelle ich mir das laienhaft so vor, das wird schon gehen, dass man da nachvollziehen kann, wer wie viel in welche AI geliefert hat. Und diese Menschen, das sind dann wieder tatsächliche Menschen, müssen dann auch vergütet werden. Das ist die eine Seite der Medaille. Und das wird natürlich schwer genug. Und jetzt hat man
Und wie sind da so die Lösungsansätze dafür?
Die gibt's noch nicht so richtig. Also die werden etwas zu tun haben mit dem Tracken von dem, was da dann sind ja irre Mengen von Daten, aber man muss irgendwie, entweder kann man das einzeln nachvollziehen, das gibt's ja auch bei Verwertungslogiken, oder man muss Pauschalen schaffen. Da erinnere ich zum Beispiel an die Älteren wieder, das sage ich jetzt zum zweiten Mal in diesem Gespräch, werden sich erinnern an die alte Lehrkassette. Also, wie lange ist das her? Ein halbes Jahrhundert. Aber da war es ja so, dass man, weil man da gesagt hat, man kann nicht nachvollziehen, was auf dieser Lehrkassette alles geparkt wird, aber es wird urheberrechtlich geschütztes Werk wohl darauf landen, überwiegend, und also vervielfältigt, dann erheben wir darauf eine Pauschale. Die geben wir in die Verwertungsgesellschaften und die kehren das aus an ihre Mitglieder, GEMA und GVL. kann man hier auch machen.
Und das, das macht doch keinen Sinn, das national zu organisieren.
Am liebsten global, wahrscheinlich wird's aber, weil das deutet sich ja eben an, weil die Haltung in Brüssel ist dann eine andere als im US-amerikanischen Markt zum Beispiel, muss es wahrscheinlich, ja, vielleicht kontinental gelöst werden, wie auch immer. Aber, und natürlich, wenn man irgendwann sagt, auch die schnellsten Rechner können nicht nachvollziehen, wer alles welchen Anteil hat an dem, wie die AI gefüttert ist. Okay, dann muss man es eben über eine Pauschallösung. Aber es muss etwas passieren. Also die Urheber, es gibt Urheber dafür. Und die müssen vergütet werden. Punkt. Ja. Dafür gibt es Urheberrechte. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite die Schwierigkeit, dann entsteht ein neues Werk. Und da haben wir eine neue Situation. Wir haben keine natürliche Person, die für das neue Werk vergütet, begünstigt, was auch immer werden kann. Also, ne, das passiert ja irgendwann von alleine. Wer steht eigentlich dahinter? Manchmal wollen die sich auch gar nicht zu erkennen geben. Also, wo geht eigentlich die Bewertung des neuen Werks, wo gehen die Bewertungen für das neue Werk eigentlich hin? Auch noch so eine Schwierigkeit. So,
ja gut, dann hat er wahrscheinlich auch eine Menge Juristen auf eurer Konferenz, ne? Sonst ohne die geht's nicht, ne?
Ja, genau, das wird, aber die stehen alle am Anfang da an der Stelle, muss man einfach sagen. So. Und dann gibt's noch andere Dimensionen, die Artificial Intelligence löst. Das ist natürlich auch eine Frage, also rein künstlerische oder kulturelle Fragen. Also was macht das eigentlich mit den betroffenen Produkten? Wie auch Anfang der 2000er ist erst mal die Musik dran, hier die aufgenommene Musik, weil sie das Daten leichtere ist, aber beim Film stellen sich die Fragen dann ja irgendwann auch. Das war in der vorhin angesprochenen digitalen Veränderung und Revolution da Anfang der 2000er auch so. Und die Medien kommen dann auch noch irgendwann unter die Räder. Alle haben sehr ähnliche Fragestellungen. Und es wird die Landschaft verändern. Also das finde ich jetzt schwer zu beurteilen. Ich bin jetzt aus den neu erschaffenen Werken, die ja am Ende nichts anderes sind als eine Summe und eine neue Mixtur aus bereits vorhandenen, ja, hat mich jetzt noch nichts umgehauen, ehrlicherweise. Aber das ist eine ganz subjektive Wahrnehmung. Vielleicht geht das auch, weil es künstlerisch zu schwach ist, irgendwann wieder weg. Ich kann es nicht sagen. Oder weil es, wie wir das inzwischen ja aus unseren eigenen Echo Chambers bei den Streaming Services kennen, muss ich irgendwann mal wieder da raus und mir wieder selber was machen, weil ich sonst dauernd weil den Algorithmen ja auch nichts einfällt, in denselben Echo Chambers unterwegs bin. Das, finde ich, ist schwer zu sagen, was das, ob das sozusagen künstlerisch überlebt, das Modell.
Okay. Spannend, ja. Also da sind wir eigentlich mittendrin natürlich der Wirtschaftsfaktor, Musikwirtschaft, also in diesem Segment spezifische Herausforderungen für die Szene. Wie kriegt man diese Urheberrechte, dieses geistige Gedankengut denn eben auch monetarisiert, verwertet und dass es sozusagen nicht irgendwo auf einer Plattform nur landet. Das ist natürlich eine Besonderheit auch in eurer Branche, die vielleicht auch im Literaturbereich dann auch ähnlich ist oder in allen künstlerischen Bereichen. Aber wir gucken natürlich als Handelskammer und auch immer aus Standortperspektive drauf. Ja, was macht so die Musikbranche, Musikszene, so ein Hip-Hop-Festival dann auch? Was bringt das für den Standort? Wie geht's damit mit ran? Und du warst ja in den Anfang der Nullerjahre ist diese Idee entstanden und South by Southwest. Da gab's ja damals wurde immer ein Ökonom auch sozusagen immer zitiert, Richard Florida mit der Creative Class, ja, die sozusagen die künftige Entwicklung von Metropolen auch treibt. Und das ist ja quasi fast idealtypisch, ja, also die Musikszene mit den was sie beitragen kann, Hamburg als Musikstadt, auch als Attraktivität, imagebildender Faktor, Attraktivität für Fachkräfte, für die Lebensqualität am Standort. Insofern ist es natürlich erstmal super, dass wir so ein Festival jetzt hier haben. Und vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen die Dimensionen beschreiben. Ja, wir haben das ja als Kammer auch immer gemeinsam auch mit eurem Verband, mit Hamburg Music und mit dem Senat zusammen auch mal versucht zu analysieren, zu monetarisieren. Was kommt eigentlich bei rum, was bringt sowas für den Standort? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen die Dimensionen auch einordnen. Ne?
Ja, das war uns total wichtig, so wie du richtig angedeutet hast in der Frage. Einmal runterzubrechen, das, was die Musikbranche macht, auf ihre reine Wirtschaftskraft. Und dann hat sie ja noch andere Faktoren, über die kann man ja auch nochmal reden für den Standort. Aber ja, weil es vielleicht für manche Betrachterinnen und Betrachter war unsere Branche vielleicht, oder ist sie auch immer noch, das sind die netten Leute, die, wir hatten das ja eingangs hier für das Hacken, aus lauter Liebhaberei bestimmte Dinge angehen. Mhm. Und nein, so ist es nicht. Also die Studie, und die wurde von einem Institut erstellt, das auch für andere ganz konventionelle eingeführte Morde schon irre viele Studien veröffentlicht hat und nach einer total vergleichbaren Systematik hat eben gezeigt, dass wir über 16.000 Mitarbeitende haben in der Branche am Standort Hamburg. Wir haben Hamburg gemessen und 4 oder 5, ich weiß jetzt nicht auswendig, Landkreise aus der Metropolregion, also nicht einmal die ganze Metropole. Und über 16.000 Mitarbeitende in der Musikwirtschaft in der Region Hamburg. Und die Bruttowertschöpfung ist über 1 Milliarde. Grundlage war übrigens, das muss man hier noch sagen, das letzte unbeschädigte Jahr 2019, war die Messgröße, die da zugrunde gelegt wurde. 600 Millionen Steuereinnahmen aus der Musikbranche, jetzt tatsächlich nur ins Land Hamburg, gar nicht in die Nachbarkreise. Und das sind, glaube ich, so die wichtigen Kennzahlen. Und man muss dann vielleicht noch wissen, dass wir auch einen Impact, das haben wir noch ergänzend getan, auf die Tourismuswirtschaft am Standort Hamburg haben, die ja durchaus einen wichtigen Faktor spielt. Und
zählt ihr die Musicals mit dazu?
Ja, die Musicals
sind ja auch ein Riesenfaktor.
Die sind ein Riesenfaktor und bei uns im Branchenverband, im Vorstand, also erstens sind sie Mitglied, zum Beispiel die Stage mit ihren Unternehmen. Zweitens ist sogar die geschätzte Kollegin Schnitzler bei uns im Vorstand im Branchenverband und so. Also wir haben 150 Unternehmen im Branchenverband Hamburg Music zurzeit organisiert. Ja, und die Musicals zählen wir mit und die machen einen großen Teil aus. Und jede sechste Tourismusreise ist, das haben wir auch in Abstimmung mit dem Tourismusverband gemacht, ist eine Musikreise. Also da spielen die Musicals einen großen, eine große Rolle, aber eben auch andere Musikangebote.
Die Beatles,
möglicherweise, genau. So, und vielleicht nochmal ganz kurz zu unserer Branche. Und einen großen Teil macht das Branchensegment live aus, aber gerade am Standort Hamburg auch die Hersteller von Musikinstrumenten, Yamaha, Steinway sind hier am Ort. Das wird vielleicht manchmal auch immer vergessen, wenn man auf unsere Branche guckt. Und auch die aufgenommene Musik ist gar nicht so schlecht mit 22% an der Gesamtbruttowertschöpfung von 1,09 Milliarden, glaube ich, die da gemessen wurden. Ja, das sind an der Stelle die harten Fakten und das war uns total wichtig, dass wir die einmal erheben. Weil das, ja, wir haben es immer nur vermutet und mussten das jetzt einmal hinterlegen, ne, wie stark, wirtschaftsstark unsere Branche eigentlich tatsächlich ist.
Klar. Ja. Und das sind unsere direkten Effekte, aber auch darüber hinaus, übersprungene Faktoren, Tourismus, aber auch eben Attraktivität für Fachkräfte spielen da eben auch eine Rolle. Du bist jetzt als Vorsitzender von Hamburg Music, ja auch sowas wie der Cheflobby ist für die Musik in Hamburg. Ja. Meine ehrliche Einschätzung. Wie gut werdet ihr gehört? Und hat der Senat das richtige Augenmerk da drauf?
Jein.
Ja. Also, mehr geht immer, sagst du.
Ja, und jetzt auch, die Studie haben wir im Herbst vorgestellt in der Kammer, gemeinsam mit dem zuständigen Senator und dem Präses. Und das muss jetzt anfangen zu laufen, natürlich. Wenn du schon darauf anspielst, also wir haben sie im vergangenen Herbst vorgestellt, ja, dann werden wir die Wahlen natürlich nutzen, also die Kennzahlen aus dieser Studie für die Wahlen, weil da sind wir eben noch nicht angekommen, deutlich zu machen, was für eine ausschließliche Wirtschaftskraft und Impact wir da an der Stelle haben. Womit man uns immer in Verbindung gebracht hatte, ich habe es gesagt, so ein bisschen Liebhaberei und mit den wirtschaftlich gar nicht so relevanten kleinen und mittelgroßen Spielorten in Hamburg, nämlich den Clubs. Die sind total wichtig, auch unter Standort- und Imagefaktoren. Das ist überhaupt keine Frage. Ich hatte vorhin gesagt, welche Anteile die einzelnen Segmente in der Musikwirtschaft an dieser guten Milliarde Bruttowertschöpfung haben. Das ist ganz, ganz gering. Auf der anderen Seite sind, und das ist im Bewusstsein der allgemeinen Öffentlichkeit, nicht unsere Kennzahlen, nicht die große Menge an Arbeitskräften, die unsere Branche verpflichtet. Und das ist auch gut so, weil die haben natürlich einen Sogeffekt, die haben einen plakativen Effekt und da ist es noch verhältnismäßig am einfachsten, wenn da eine Krise lagert, sie zu überwinden, weil alle sich irgendwie betroffen fühlen, auch wenn sie seit Jahren schon keinen Club mehr besuchen. Jetzt ist es so, es sind unterschiedliche Krisen. Wir sitzen jetzt hier in so einem Club bis 200 Personen. an uns ist das meiste vorbeigegangen, außer in dem Hecken hier, außer bauliche Mängel und totale wirtschaftliche Herausforderungen, die wir, ich sag mal ein Beispiel, hier lösen, indem wir 8 bis 10 Vermietungen im Monat anbieten müssen, um uns Live-Musik zu leisten.
Okay.
Das ist, das muss man schon wollen.
Ja, okay.
So. Ja, und dann hast du ein neutrales Ergebnis am Monatsende.
Ah.
So läuft das hier.
Okay.
So, das vielleicht mal diese, sagen wir mal, semi-prekären Voraussetzungen, das muss man schon wollen. Und dann betreibst du so einen Club. Und wenn dann Dinge passieren, die mit der Immobilie zu tun haben, entweder baulich oder mietrechtlich oder noch ganz andere Sachen, ja, dann ist es natürlich, passiert es auch mal, dass Leute, die ja schon auch Getriebene sind, sagen, jetzt hau ich einen Sack. Das geht nicht mehr. Und klar, das also die Ursachen, die es am Ende dann auslösen, können unterschiedlich sein. Erstmal muss man wissen, es ist immer wirtschaftlich eigentlich nicht auskömmlich, außer man improvisiert ein bisschen und hat einen starken Willen und eine Leidenschaft, so ein Programm anzubieten.
Ja, gut, wenn die Herausforderungen sind gerade für die Branche, für die Szene, also für alle Veranstalter nach Corona, ich sag mal Energiepreise, die nach oben gehen, Technikkosten gehen nach oben, allgemein Konsumzurückhaltung, Inflation, so ein bisschen, die Leute wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen und halten sich da vielleicht ein bisschen zurück. Da sind natürlich schon große Herausforderungen wirtschaftlicher Art. Und deswegen ist ja auch das Thema Clubsterben, ist ja durchaus auch sehr emotional, ja, weil wir eben sehen, was diese Clubs auch für ein bisschen Subkultur klingt jetzt so, aber er hat ja durchaus eine besondere Facette, ja, für den Standort auch und eine hohe Attraktivität, ja, und wie du sagst, Leute, die gar nicht in den Club gehen, aber sozusagen ist es irgendwie cool, in der Stadt zu leben, wo es die Möglichkeiten gibt, den Optionsnutzen auch überhaupt, ja, und das ist ja eigentlich ganz, ganz entscheidend. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, gerade bei diesem Thema Clubsterben, gibt es ja ein paar Beispiele mit dem Molotow oder dass wir gucken, wie geht's da weiter? Was muss da getan werden, damit wir da irgendwie, ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht alles regeln, aber dass man irgendwie diese wichtige Facette des Standortes weiter erhält. Ja,
ja, also die Strategie, die ich empfehle zu verfolgen, ist, diese Dinge jetzt zusammenzubringen. Also wir haben diese Studie, über die wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, über unsere Musikwirtschaft. Und ich hatte ja vorhin mit einem klaren Jein geantwortet und komme darauf auch gleich nochmal zurück, was die Verantwortung der öffentlichen Verwaltung betrifft. Wir müssen aber sozusagen auch verstehen und das auch erzählen und auch die Kolleginnen und Kollegen dann in die Verantwortung bringen aus unserer eigenen Branche. Das sind ja diese kleinen und mittelgroßen Spielorte, sind die Geburtsstätten für neue Talente oder, wie man in anderen Branchen sagt, neue Produkte. Unser Branche. Und ich jedenfalls bin noch nicht überzeugt worden davon, dass ich neue Produkte, also Künstler, breaken kann, alleine über YouTube oder Spotify. Das passiert hier und da, gar keine Frage. Es ist aber nicht das, was das Spezifische unserer Produkte ist. Das Spezifische von neuen Künstlern und Talenten, die in den Markt kommen. Und auch die Kundenbindung, wie man in anderen Branchen sagen würde, passiert durch ein emotionales Ereignis. Ein sozial, multisensuales, emotionales Ereignis. Das werden, zum dritten Mal sage ich es, wir Älteren erinnern, aus einer bestimmten Zeit. Das waren die 1, 2, 3, 4, 5 Künstler, die kannst du heute noch aufsagen. Und dem bist du, ich frage dich jetzt nicht nach deinen, aber und denen bist du dann gefolgt. Und das war in einem bestimmten Lebensalter, in einem bestimmten Sozial. Und das macht die Produkte unserer Branche so extrem stark. Das geht über die rein aufgenommene Musik nicht. Das geht schon nur über die Live-Darbietung. Und deshalb muss die gesamte Wirtschaft, weil alle davon, von einem Talent, was neu in den Markt kommt, da partizipieren alle Segmente aus unserer Wirtschaft. Und deswegen muss unsere Wirtschaft daran auch interessiert sein. Und jetzt müssen wir diese neuen Kennzahlen aus der Studie im Hintergrund habend für unsere Wirtschaft sagen, so, wir sind gar nicht so klein und wir sind nicht nur alle so die Liebhaber, wir sind große oder mittelgroße Unternehmen am Standort mit mehreren 100 Mitarbeitenden, die Konzerte in ganz Europa machen, mit Scorpio, wir haben mit Believe Digital einen großen Accelerator hier, der alle Streaming-Services in Europa beliefert, auch ein paar 100 Mitarbeiter und andere, Steinway nannte ich vorhin, Yamaha und so, alle sind daran interessiert, dass neue Musikprodukte in den Markt kommen. Deswegen brauchen wir eine Lösung, wenn es um die kleinen und mittelgroßen Spielstätten am Standort geht, erst ihr überleben, in der auch das Interesse unserer Branche signalisiert wird, eine wirtschaftliche unterstützende Lösung. So, und jetzt kommt auf der anderen Seite die öffentliche Administration ins Spiel und der Standort, der muss da auch helfen. Da sind wir natürlich nicht am Ende mit den Forderungen. Wir müssen dazu auffordern, dass das Land Hamburg die Spielorte natürlich unterstützt, erhält und auch alles dafür tut, dass sie, das sind auch nicht nur wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Übrigen, sondern es geht natürlich auch darum, manchmal scheitern so Spielorte auch an ihrer eigenen Umgebung. Also auch dafür müssen wir Regeln finden, die und die kann unsere Branche nicht finden. Da muss das Land helfen. Wirtschaftlich möglicherweise auch ein bisschen. Aber wir brauchen diese Gesamtbetrachtungsweise auf das ganze Ökosystem, weil sonst, um das noch zu sagen kurz, sonst kriegen wir so eine Situation, die nicht hilfreich ist für die Spielorte, weil wir müssen die im Gesamtzusammenhang sehen und wir müssen das auch erzählen, was für eine Bedeutung die haben für ihre eigene Branche. Ich komme gleich über die Bedeutung darüber hinaus noch kurz zu sprechen. Sonst werden die so isoliert wie so kleine Privattheater und dann dann sind das so Mini-Elfenbeintürme, die nur von der Subvention unterwegs sind. Wir müssen das, glaube ich, zusammenlegen und ihre Multiplikationsbedeutung für ein Ökosystem erläutern erstmal an der Stelle. Und dafür brauchen wir das Engagement von beiden Seiten. Und dann gibt's den anderen Effekt. Du wolltest erstmal was fragen.
Ja, aber ich meine, da sind wir uns total einig und über die Bedeutung und wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, sind sich auch alle Politiker und alle im Umfeld total einig über die Bedeutung, wir brauchen Lösungen und sonst irgendwie nur, häufig ist immer das Problem, wenn es konkret wird. Ja, so, und da kann ich mir gut, ist ja immer wie die ganze Sache, es gibt ja bei uns den alten Spruch, sag mir, wo du wohnst und ich sag dir, was du vom Flughafen hältst. Ja, und Stichwort irgendwie Lärm, Emissionen und solche Geschichten ist sicherlich auch ein Thema, ganz konkret. So, wie gehen Anwohner damit um? Was gibt's da für Regeln? Das hört man immer auf der Schanze auch, dass dann auch die Beschwerden kommen, wenn draußen noch gefeiert wird. Und das sind natürlich aber, wir leben ja alle von dieser Lebensqualität. Das heißt, wir haben natürlich dann irgendwie auch so eine große konkrete Herausforderung. Und habt ihr Lösungsvorschläge dafür?
Aber wir sind jetzt, also du hast ja jetzt ein Themenfeld angesprochen, das sind ja dann juristische, gesamtgesellschaftlich-juristische, manchmal auch übrigens im Bundesrecht verankerte Lösungsansätze, das ist ja auch immer die einfachste Antwort, wenn man auf Landesebene versucht, etwas zu realisieren, dann wird auf die Bundesebene verwiesen. Das stimmt in dem Fall auch. Also in dem Fall geht es ja um das Baurecht, den du, glaube ich, meinst. Ne? Wie wird das aufgebrochen? Da gibt es ja gerade Überlegungen auf Bundesebene. Schafft man Räume, öffentliche Räume, in denen nicht eine der drei bekannten Baurechtsklassen gelten, sondern gibt es möglicherweise eine weitere, bei der dann auch jede Person, die neu in so eine Umgebung zieht, weiß, aha, das gilt hier. Nicht? Wenn ich in ein Mischgebiet ziehe, dann weiß ich auch, dass die Trucks da Tag und Nacht reinziehen. Ich weiß es vorher, ich ziehe dann dahin oder nicht. Solche Situationen sollte man natürlich am besten herstellen. Weiterhin, glaube ich aber, ist es wichtig, dass man jetzt beginnt eben zu lobbyieren. Auch das hast du ja gerade angedeutet. Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung für diese plakativen Präsentationsformen von Musik. Also und auch, wie wir vorhin ja schon sagten, die sehr emotional getriebenen und so. Also das Live-Aufführen von Musik, was das für eine Bedeutung hat für Menschen, die sich überlegen, wenn sie mal ihren Standort verlassen wollen, irgendwo in Deutschland, wo ziehe ich hin? Was hat das für eine Image-Bedeutung, auch für den Standort Hamburg? Das muss man natürlich nochmal anders in die Welt tragen. Ja, du hast recht, die dann betroffen sind, weil sie in der Nähe so eines Standorts wohnen, sagen, ja, wie schön. Wir ertragen das jetzt, damit die anderen 1,8 Millionen an dem Standort Hamburg hier ein bisschen Zuzug erfahren und auch andere Branchen von diesem Zuzug, von jungen Familien oder so, davon profitieren, weil die dieses Image natürlich irgendwann, ne, wenn du in Münster wohnst und dich entscheiden musst, ziehst du nach Hamburg oder nach Berlin und dann wird dir, schallt dir dieses Image entgegen, hast du nicht den konkrete Berührung mit diesem Club, sondern ziehst irgendwo in Vorort, aber weißt, du kannst auf dieses Angebot immer zugreifen. Ja, man muss, glaube ich, es so lösen, wie ich eben sagte, dass man denen, die in unmittelbarer Umgebung leben, früh genug signalisiert, das ist hier eine kulturelle und Unterhaltungsumgebung. Und hier gehen Leute nachts auch ein und aus, weil es in bestimmten Gruppen und für bestimmte Angebote eben einfach so ist. Und jetzt ziehst du hier hin oder du ziehst lieber woanders hin. Vielleicht nicht nach St. Pauli oder in die Schanze oder so. Ja, ich meine, fair enough, finde ich.
Absolut, ja. Und in der Regel, gut, wir sind ja auch mal Freunde des Marktes, ja, regelt es auch der Preis. Ja, so,
das kommt dazu, ja.
Muss man ja auch dann immer mit sehen, ne? Ja. Vielleicht noch so eine Einordnung. Elbphilharmonie, ja, gab es auch mal große emotionale Diskussionen, jetzt große Beliebtheit und ist die Kostenthematik kein Thema mehr. Was aber auch immer die Diskussion war oder eine Argumentation pro Elbphilharmonie, ist ja auch ein bisschen das Flaggschiff der Musikstadt Hamburg. Habt ihr das gemerkt oder habt ihr gesagt, Mensch, da geht alles in die Hochkultur und in die Subkultur, die hat da gar nichts von. Sind das zwei Paar Schuhe oder ist da so ein verbindendes Element? Ne?
Also ich glaube, verbindend und vor allen Dingen verbindend auserzählt ist das noch nicht Musikstadt. Mhm. Ja. Es war nicht schädlich, aber bis jetzt ist es, also Musikstadt Hamburg ist aus unserer Sicht weiterhin erstmal eine Behauptung.
Mhm. Und, das halbe Leben ist
und man kann, ne? Ja, und man zeigt dann die Elbphilharmonie und manchmal das Reeperbahn-Festival. So, das sind aber irgendwelche Elfenbeintürme. Mhm. Und das muss man auf der einen Seite sagen. Gleichzeitig muss man sagen, im Vergleich zu anderen, jetzt bleiben wir mal nur im Land, also nur in Deutschland, zu anderen Bundesländern, und da haben die Stadtstaaten in solchen Fragen natürlich immer einen Vorteil, und deswegen vergleicht man oft mit Berlin, aber man kann auch NRW nehmen, ist das, was unter kulturwirtschaftlichen Maßnahmen hier angeschoben wurde, im Land Hamburg schon einzigartig. Mhm. Berlin versucht da so ein bisschen nachzuarbeiten. Also es gibt für das Segment aufgenommene Musik, für die kleinen und mittelständischen Labels ein Förderprogramm. Mhm. Es gibt für einen Accelerator für neue Geschäftsmodelle in der Musikwirtschaft. Es gibt eine verhältnismäßig große Unterstützung schon jetzt, ein Programm für alle kleinen und mittelständischen Spielstätten und so weiter. Also das ist schon echt stark am Standort Hamburg, muss man sagen. Schön. Aber das reicht nicht für die Musikstadt und schon gar nicht für ihre Erzählweise. Eine Musikstadt muss natürlich sozusagen infrastrukturell in der Breite eine Musikstadt sein. Also musikalische Bildung, klar, musikalische Wirtschaft, da haben wir jetzt Zahlen, muss man erzählen können. Und man muss auch Erfolgsgeschichten von Ansiedlungen von neuen Unternehmen oder Wachstum von Unternehmen erzählen können. Mhm. Und man muss auch erzählen von neuen Talenten, die diese Stadt hervorbringt. Sei es nun Einzelmusiker, die hier eine frühe musikalische Bildung erhalten haben. Mhm. Und man muss auch erzählen können, dass man hier viel musikalische Bildung am Stadtort hat, viel musikalische Wirtschaft. Mhm. Und dann kann man auch Leuchttürme haben. Mhm. Und dass man hier viele Talente in den Markt bringt über die kleinen und mittelgroßen Spielstätten. Wenn das alles da ist, ja, dann hat man eine Musikstadt. Und dann kann man auch große Geschichten erzählen, weil dann hat man, dann ist das Ökosystem sozusagen da und fängt an zu arbeiten und zu rollen, und es ist keine Behauptung mehr.
Hm. Ja, aber das ist ja das, wenn man das mal chancenorientiert sieht, dann sieht man auch viel Potenzial in den nächsten Jahren.
Ja, total.
Man also heben kann, auch für Wertschöpfung, für Wirtschaft, genau. Für all die Effekte, die wir besprochen haben, ist ja eigentlich auch eine sozusagen deswegen ein Zukunftsfeld. Ja, wir sind ja auch in der Podcast heißt Hamburg 2040. Ja, wie wollen wir künftig leben und wovon? Und da kann ja die Musik auch eine ganz wichtige Antwort liefern auf das auf die Frage auch des Wovons. Und insofern vielleicht mal die was muss geschehen und wie heben wir dieses Potenzial dann für von der Behauptung zur Realität, zur ganzheitlichen Realität dann auch kommen aus eurer Sicht? Ne?
Naja, indem wir das herstellen, indem wir die Lücken in dieser Behauptung Musikstadt noch schließen, auch und vor allen Dingen auch an den in der Ausbildung für musikalisches und musikwirtschaftliches Talent. Ich glaube, da kann am Standort hier noch mehr passieren. Das ist für unsere Branche, aber am Ende übrigens auch für den Tourismus, weil der nutzt ja das Item Musikwirtschaft, Musikstadt, Entschuldigung, aber es ist total wichtig, das ist unsere Infrastruktur. Also wenn wir hier gute neue Talente, und ich meine nicht nur künstlerische, sondern auch musikwirtschaftliche, ausbilden können am Standort und sich das sozusagen multipliziert, da werden ja neue Interessentinnen und Interessenten kommen, die ausgebildet werden wollen. Das wird natürlich die Wirtschaft hier am Standort total stärken. Und das ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt. Und dazu muss man wissen, das gilt aber für benachbarte Wirtschaft natürlich auch. Mhm. Unsere Branche, wenn ich da vorhin von 16.000, 17.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gesprochen habe, die Unternehmen sind zu 90% kleine und kleinere mittelständische. Also wir haben eine sehr diverse Wirtschaft. Die brauchen, will jetzt keinen riesen Fass aufmachen, aber die brauchen sozusagen eine andere Arbeitsumgebung als große, vielleicht auch konzerngesteuerte Unternehmen. Da herrscht auch eine andere Arbeitskultur, und dafür müssen wir eben auch eine Basis schaffen am Standort. Das gilt aber nicht nur für die Musikbranche, sondern für ein paar Benachbarte, wie ich eben sagte, auch. Ich glaube, darauf muss man sich einstellen, wenn man nach 2040 guckt, dass anders gearbeitet wird. Das kann alles viel innerstädtischer passieren, aber es passiert auch flexibler. Wenn man sich darauf, in der in den Ideen, wie man Innenräume bebaut und so einstellt, dann wird man auch die Unternehmen am Standort halten können und auch sehen können, dass sich neue gründen mit neuen Geschäftsideen, wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, und dann die Ressource neue Talente für den Arbeitsmarkt und für das Produkt künstlerisch da sind. Dann kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, hier ist eine Musikstadt, die auch eine Musikwirtschaftsstadt ist und die, von der man dann auch erwarten kann, dass die Zahl der Arbeitnehmenden in der Branche steigt und wir hier Zuzug erleben werden.
Ja, das sind spannende Perspektiven und ich würde dich vielleicht abschließend nochmal bitten, dich jetzt ins Jahr 2040 zu versetzen und dann zu sagen, welche ein, zwei Leuchttürme oder Maßnahmen sollten wir dann eigentlich erreicht haben und zusätzlich noch zu Elbphilharmonie, Reeperbahn, Festival und wie, um wirklich zu sagen, dass die Musikstadt Hamburg strahlt neu. Was würdest du neu gründen im Jahr 2040 oder kurz davor?
Ja, ich habe es eben angedeutet, also ein ich würde das gar nicht so zentralisieren, aber ich würde, ich glaube, auf der einen Seite musikalische und musikwirtschaftliche Bildung, also ein Ort oder mehrere, das kann auch gerne dezentral, aber zentrumsnah sein, weil ich davon ausgehe, dass wir uns 2040 sowieso alle anders bewegen, in so urbanen Räumen und in diesem hier. Also ich würde für musikalische und musikwirtschaftliche Ausbildung gerne Schulen oder Hochschulen sehen hier am Standort. Das sind total wichtige Signale, wenn man die Branche ernst nimmt und sagt, hier passiert der Nachwuchs, künstlerisch wie wirtschaftlich. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und gemeinsam mit anderen benachbarten Branchen ein oder mehrere Orte, in dem sehr zeitgemäßes Arbeiten denkbar ist, zu Preisen für die Nutzung, die irgendwie wettbewerbsfähig sind und die dafür sorgen, dass es attraktiv ist, hierher zu kommen und hier Unternehmen, kleinstes, vielleicht auch mittelständisches Unternehmen zu gründen. Das sind die Subventionen, die mittelbaren, die unsere Branche braucht, um sich gegenüber anderen Standorten durchzusetzen und auch vor allen Dingen Wachstum erzeugen zu können, was, glaube ich, dann allemal möglich ist, ja.
Wunderbar, vielen Dank für diesen Ausblick und den Fokus auf die Bildung, die wir da auch brauchen, um dafür Orte zu schaffen. Und im Music Hall haben wir bis dahin dann auch noch in Erinnerung.
Ja.
die habe ich noch vermisst eigentlich.
Stimmt. Ja. Oh ja, das tut mir leid. Danke, dass du daran gedacht hast. Ja.
Kein Problem, daran arbeiten wir auch gemeinsam.
Ja, aber vielleicht habe ich sie nicht erwähnt, weil sie eigentlich ja in den nächsten paar Jahren fertig sein soll und nicht erst in 2040.
Absolut, ja. Wobei, man weiß beim deutschen Planungsrecht, also weiß man immer nicht, aber wir hoffen das Beste und bleiben dran. Vielen Dank für das spannende Gespräch und alles Gute fürs Festival.
Danke dir, Martin. Danke.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.